Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Nachricht der Woche kam von ganz weit draußen, aus dem All. Das neue Webb-Weltraumteleskop lieferte erste spektakuläre Bilder aus den Tiefen des Kosmos. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man es denn kann. Da wird ein Teleskop 1,5 Millionen Kilometer in den Weltraum geschossen und es liefert Bilder aus der Zeit, als die Galaxien und Sterne entstanden, vor über 13 Milliarden Jahren. Vom Kreissaal der Sterne spricht der Spiegel und zitiert den NASA-Wissenschaftschef Thomas Zurbuchen. Man steht als Wissenschaftler, aber auch als Mensch vor diesem Bild in dem Wissen, ich sehe das Universum, wie es niemand zuvor gesehen hat. Es ist einfach überwältigend, wie schön und reich die Natur ist. Lange hat man sich nicht mehr so klein gefühlt, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Während auf unserem Planeten die Krisen zu kulminieren scheinen, fängt das James-Webb-Teleskop atemberaubende Bilder aus der Anfangszeit des Universums ein. Das Licht der ersten Sterne aus der Zeit nach dem Urknall leuchtet nicht etwa jetzt in der Gegenwart, nein, dieses Licht ist 13 Milliarden Jahre alt. Man sieht in ungekannter Genauigkeit ganze Galaxien, die zusammenstoßen und sich irgendwann vermengen. Die Bilder zeigen, wie unerreichbare Sterne entstanden sind und auch wieder sterben. Physik wird Poesie, titelt Zeit Online, Kopf hoch Menschheit, die Süddeutsche Zeitung, und sie betont ebenso wie die Frankfurter Allgemeine, was für ein Forschergeist und welch gigantische Ingenieursleistung hinter diesen Bildern stecken. Der Spiegel beschreibt es so: Schon das Aufspannen des kompliziert gefalteten Sonnenschutzes war eine mit Bangen erwartete Prozedur, die zum Glück am Ende klappte. Das Segel hat etwa die Größe eines Tennisplatzes. Was die Aufnahmen noch alles erzählen werden, ist heute noch gar nicht zu ermessen. Damit zurück zu unserer winzigen, wildverzweifelten Erde. Die Erkenntnisse der Konfliktforschung sprechen gegen sofortige Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat zum Ukraine-Krieg die Expertise von zwei Wissenschaftlern eingeholt. Thomas Bonacker ist Friedens- und Konfliktforscher an der Uni Marburg, Andrea Gavrich Politikwissenschaftlerin an der Uni Gießen, und die beiden vertreten diese These. Entscheidend für den Erfolg von Waffenstillstandsverhandlungen ist, dass die Verhandlungsposition nicht als Schwäche, sondern als Gelegenheit interpretiert wird, die eigenen Kosten in Grenzen zu halten. Genau dazu, so Bonacker und Gavrich, tragen Waffenlieferungen bei. Sie signalisieren Russland nicht nur, dass spätere Verhandlungsangebote nicht aus einer Situation der Schwäche gemacht werden, sondern tragen auch dazu bei, die strategischen Kapazitäten des Aggressors einzudämmen. Insofern besteht auch kein prinzipieller Gegensatz zwischen militärischer Unterstützung der Ukraine und einem Interesse, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Erfolgversprechende Verhandlungen seien immer eine Frage des richtigen Zeitpunkts. Ohne zynisch klingen zu wollen, so die beiden Wissenschaftler, verwendet die Friedens- und Konfliktforschung dabei den Begriff der Reife eines Konflikts. Forschungen dazu, wann Verhandlungen erfolgreich verlaufen, zeigen, dass dies erst nach einer gewissen Dauer fortgesetzter Gewalt geschieht. Der Artikel von Bonacker und Gavrich, zu finden in der Frankfurter Allgemeinen, mag niederschmetternd für all diejenigen klingen, die meinen, die Ukraine und Russland sollten umgehend verhandeln, besticht aber in seiner komplexen Argumentation. Und warum sollte die Ukraine auch darüber verhandeln, wie viel ihres gewaltsam annektierten Gebietes sie dem Aggressor in Zukunft ganz überlässt? Der ukrainische Schriftsteller Sergei Gerasimov findet für die derzeitige Situation ein plastisches Bild. Ist es möglich, mit einem Krokodil zu verhandeln, das sich in mein Bein verbissen hat? Das Zitat stammt aus einem Gespräch, das Gerasimov mit dem Tagesspiegel führte. Und damit zum Gewürge der Woche in der Kulturpolitik. Nach langem Schweigen und einer völlig misslungenen seitenlangen Erklärung von Documenta-Chefin Sabine Schoermann folgte am Wochenende ihr Rücktritt. Der sonntägliche Tagesspiegel nennt ihn überfällig. Es wurde auch Zeit, das schreibt Christiane Peitz gleich zweimal. Man frage sich, was gravierender sei, dass es überhaupt zur Präsentation des judenfeindlichen Werks kommen konnte, nachdem das Kuratorenkollektiv Ruan Grupa bereits im Januar wegen Nähe zur Israel-Boykott-Bewegung BDS in die Kritik geraten war. Oder die Art, wie unter Schaumanns Leitung nach der Entfernung des Banners mit dem Skandal umgegangen wurde. Schaumanns Nicht-Krisenmanagement hat erheblich dazu beigetragen, dass der Weltruf und Ruhm der Documenta von Tag zu Tag mehr Schaden nahm. Soweit der Tagesspiegel. Jetzt plumpsen wir nochmal tief, ganz tief. Und landen beherzt bei DSDS, Deutschland sucht den Superstar und Dieter Bohlen. Der 2021 geschasste Kandidatendemütiger der schon reichlich angejahrten Show darf zum Finale im nächsten Frühjahr nochmal ran. Endlich wiedervereinigt, DSDS und Chefpöbler Dieter Bohlen, freut sich denn die Taz. Denn die Krawalldampframmensätze aller, das ist die Frage, wo hört der Gesang auf und wo fängt die Straftat an, mit denen Juror Bohlen die hoffnungsvollen, aber eben oft auch unterirdischen Darbietungen der Kandidaten wegmähte, sie haben eben auch gefehlt. Die Wende zum Netten, die RTL für die Show probierte, sie hat nicht funktioniert. Wahr ist, so die Süddeutsche Zeitung, DSDS ist Dieter Bohlen, auch wenn Florian Silbereisen seinen Job schön und achtsam und wertschätzend gemacht hat. Woke zu sein, ist eben nicht immer das Wahre.